Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Staffel des Podcasts Jüdische Geschichte kompakt, der nunmehr bereits schon in die 17. Staffel gehen wird. Mein Name ist Björn Siegel, ich bin stellvertretender Direktor des Instituts für die Geschichte der deutschen Juden hier in Hamburg und mit meiner Kollegin Professor Miriam Rürup vom Moses Mendelssohn Zentrum für europäisch-jüdische Studien in Potsdam, der Co-Host des Podcast-Kanals. In dieser 17. Staffel, die federführend wieder vom IGDJ betreut wird, wollen wir uns dem jüdischen Vereinswesen zwischen Tradition und Moderne zuwenden und damit Einblicke in eine reiche wie vielfältige jüdische Geschichte geben, die von gemeinnützigen Organisationen zur Armen- und Wohlfahrtsfürsorge über Bildungs- und Spracheinrichtungen bis hin zu Musik, Kultur und vor allem Sportorganisationen mitgetragen wurde. Wie das Intro zur Staffel schon aufgezeigt hat, rücken damit Fragen in den Mittelpunkt, wie zum Beispiel, was waren diese Institutionen, welche Ideen standen und stehen bis heute hinter ihnen und wie weit konnten und kann das oft auch verschriene Milieu der Vereine mit ihrer Vereinsmeierei und übrigen Sonderbarkeiten auch ein spannendes Brennglas für die Forschung sein, um in gesellschaftliche, religiöse wie auch kulturelle Zeitschichten und Diskussionsräume hineinzusuchen. Denn wenn wir uns selber einmal fragen, sind sicherlich auch die eine oder der andere von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, Mitglieder in dem einen oder anderen Verein dieser Tage. Was sagt das aber über uns und Sie und die Zeit aus? Genau diesen Fragen nach Motiven und Ideen, nach Visionen von Gemeinwohl und Geselligkeit, nach Selbstverständnissen und Projektionsflächen, Aufträgen, aber auch dem Nachleben von Einrichtungen wollen wir in dieser Staffel und auch in der heutigen Episode nachgehen. Im Auftakt zur 17. Staffel kommen wir daher ins Gespräch mit Jana Mattis, die in ihrem neuesten Buch gleich mehreren Vereinen nachgehen wird und diese genau erforscht hat. Jana Mattis ist seit 2024 wissenschaftliche Mitarbeiterin am Forschungsprojekt Blindspot, die Erinnerung an den Holocaust in der Ukraine in der deutsch-jüdischen Erinnerungskultur, das von der Alfred Landecker Foundation unter der Projektleitung von Dr. Karin Körber hier am IGDJ gefördert wird. Zuvor war sie an der Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg tätig, wo sie das Oral History Projekt Open City Hamburg, Fragezeichen, Migration in der Stadt erzählen und sichtbar machen, bearbeitete. Sie studierte Geschichte und Politikwissenschaften an der Universität Hamburg und verfasste ihre Masterarbeit über die Vereine ehemaliger Hamburger in Israel. Das Buch dazu liegt quasi druckfrisch in den Regalen des Buchhandels und genau darüber wollen wir heute auch reden. In welches Vereinsuniversum sie uns damit bringen wird, zeigt die nun folgende Folge auf – und bringt uns erste wichtige Aspekte des Oberthemas zwischen Tradition und moderne jüdische Vereine näher. Welche Rolle Vereine spielen konnten, geht das nun folgende Gespräch daher nach, das ich mit eben meiner Kollegin Jana Mattis über ihr Buch »Die Hamburger ehemaligen Vereine in Israel – Tradierte Erinnerungen und translokales Engagement« erschienen im Verlag Hendrich und Hendrich geführt habe. Ich wünsche Ihnen ein interessantes Zuhören und einen spannenden Auftakt zur 17. Staffel. Ja, ich freue mich heute ganz besonders, die erste Folge der neuesten Staffel von Jüdische Geschichte kompakt mit einer Kollegin hier aus dem Institut für die Geschichte der deutschen Juden in Hamburg einläuten zu dürfen und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, damit in wichtige und interessante Aspekte zu unserem Oberthema jüdische Vereine, ihre Funktionen und Protagonisten einführen zu können. Ich begrüße daher ganz herzlich Jana Mattis, die mir heute gegenüber sitzt am Mikrofon und mit der ich über ihr neues Buch sprechen darf, das gerade erschienen ist und in der sie sich gleich mit mehreren Vereinen, wie wir wahrscheinlich auch noch diskutieren werden, auseinandergesetzt habt. Aber bevor wir natürlich ins Thema eintauchen, erst einmal herzlich willkommen, Jana, schön, dass du da bist. Und wir freuen uns ganz besonders, dass du uns deine Forschung und vor allen Dingen deine Vereine in Anführungsstrichen natürlich vorstellst.
Ja, hallo, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein und ja, mein Buch das Thema vorstellen zu dürfen.
Ja, genau darum geht es nämlich. Denn in deinem Buch hast du dich ja gleich mit mehreren Vereinen auseinandergesetzt. Die Details dazu finden Sie natürlich wie immer in den Shownotes. Und in deinem Titel verweist du schon darauf, dass es ja gleich mehrere Vereine sind. Denn der Titel lautet Die Hamburger ehemaligen Vereine in Israel mit dem Untertitel Tradierte Erinnerungen und translokales Engagement. Damit umfasst du oder gibst du ja schon so eine leichte Idee davon, welche Funktionen, welche Aktionsfelder, auch welche Gestaltungsmöglichkeiten im kulturellen, würde ich es mal sagen, gesellschaftlich-politischen Felde da eine Rolle gespielt haben. Aber bevor wir darauf eingehen, vielleicht stellst du uns deine Vereine kurz vor. Wer waren sie? Wer war dabei? Was waren ihre Ziele? Und vielleicht auch in welchem Zeitraum sie überhaupt tätig waren, damit wir überhaupt einen ersten Eindruck erst einmal erhalten, wann deine Vereine tätig waren.
Ja, sehr gerne. Also ich beschäftige mich eben mit diesem Verein ehemaliger Hamburgerinnen und Hamburger in Israel, die zwischen den 1980er und den 2000er Jahren existierten. Das Ganze ist also noch gar nicht so lange her. Und das merkt man eben auch, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, dass es doch erstaunlich weit in unsere Gegenwart reicht. Vielleicht ganz kurz der wichtigste Punkt zu diesem Verein. Sie waren Erinnerungsgemeinschaften, in denen sich deutsch-jüdische Israelis zusammenschlossen, die in den 30er Jahren, also ungefähr 50 Jahre zuvor, aus dem nationalsozialistischen Hamburg flüchten konnten. Und diese Vereine schufen dann Räume für Begegnungen, für Austausch von vor allem älteren Menschen, aber auch, und das war eben das Besondere, eine Brücke nach Hamburg. Und daraus ergaben sich eben im Lokalen und ja auch im sehr Kleinen Räume der Wiederannäherung zwischen der Bundesrepublik und Israel. Apropos besonders, diese Zusammenschlüsse als solche waren bemerkenswert. Das muss man sich, glaube ich, auch immer wieder vergegenwärtigen. Dass es sie gab, war keineswegs selbstverständlich, wenn man bedenkt, dass seine Protagonisten und Mitglieder alle Verfolgung erlebt hatten, Vertreibung erlebt hatten und eben auch Angehörige im Holocaust ermordet wurden. Und daraus resultierte eben ein sehr zwiespältiges Verhältnis zur eigenen Herkunft, der deutschen Sprache, den Traditionen, aber auch den familiären Wurzeln, verbanden sie aber irgendwie weiter mit Hamburg. Und diesem Zwiespalt begegneten eben einige ehemalige Hamburger und Hamburgerinnen in Israel. Und das ist auch wichtig zu beachten, es waren nicht alle, sondern nur ein sehr kleiner Teil, in dem sie sich eben zu diesen Vereinen zusammenschlossen. Du hattest es schon erwähnt, es gab zuerst zwei Hamburger Vereine. Und auch das ist im Feld der ehemaligen Vereine eine Seltenheit. Ich möchte beide Vereine ganz kurz vorstellen. Es gab einmal den Verein ehemaliger jüdischer Bürger Hamburgs, der in Jerusalem saß. Er wurde im Herbst 1984 von Baruch Zvi Ophir, den Namen bitte gerne auch merken, und seinen Mitstreitern C.F. Gotthold, Naftali Bagiora Bamberger und Daniel Cohen gegründet, mit Unterstützung von weiteren Personen. Und ihr Ziel war eben die Mitwirkung an einer Ausstellung zur jüdischen Geschichte Hamburgs. Das heißt, sie blickten eben vor allem nach Hamburg. Das tat der zweite Verein, den es schon gab, nicht. Er wirkte nämlich vor Ort in Israel und hieß Verein ehemaliger Hamburger, Bremer und Lübecker in Israel mit Sitz in Tel Aviv. Ihm ging es um Begegnungen vor Ort. Ihm ging es darum, das gesellige Beisammensein zu fördern, Veranstaltungen zu organisieren. Besonders beliebt waren Vortragsabende oder Kaffeenachmittage. Und den Vorsitz übernahm 1991 Johnny Kern, auch das ein wichtiger Name. Bremen und Lübeck spielten eigentlich keine Rolle, sondern es ging wirklich um Hamburg, aber eben um die Erinnerungspflege quasi vor Ort in Israel. Das heißt also, zunächst waren beide Vereine räumlich, organisatorisch und inhaltlich getrennt, hatten aber natürlich viel gemein. Sie waren nur schwach institutionalisiert, lebten also vor allem vom Engagement Einzelner, hatten wenige finanzielle Mittel, sprachen natürlich auch den gleichen Personenkreis an, der mit der Zeit auch immer weniger wurde. Das heißt, es war gewissermaßen folgerichtig und auch notwendig, dass sich diese beiden Vereine trotz der unterschiedlichen Ausrichtung und der Differenzen, die es durchaus gab, zusammengeschlossen haben. Und das geschah dann eben zum 1. Januar 1992. Und man übernahm dann den Namen und den Vorsitzenden des Tel Aviver Vereins. Also der fusionierte Verein hieß dann eben fortan auch Verein ehemaliger Hamburger, Bremer und Lübecker in Israel. Diese Fusion löste die Probleme nicht wirklich. Die Geldsorgen wurden zwar zwischenzeitlich etwas weniger, als Hamburg eine jährliche Zuwendung zahlte, aber als durchweg schwierig erwiesen sich die Mitgliedsbeiträge, die sehr niedrig waren, aber trotzdem von sehr wenigen und dann auch immer weniger werdenden Menschen bezahlt wurde. Dazu muss man auch sagen, dass nicht ganz klar ist, wie viele Mitglieder die Gruppen in Jerusalem und Tel Aviv jeweils hatten. Also ich hatte eben gerade ja schon gesagt, dass es sehr kleine Vereine waren. Und meine Schätzungen belaufen sich so auf ungefähr zwischen 100 und 200 Mitglieder, die alle im Rentenalter waren. Und hier ist es eben wichtig zu beachten, dass die Mitgliedschaft oder das Engagement in einem ehemaligen Verein immer ein Ausdruck einer gewissen emotionalen Nähe, in unserem Fall zu Hamburg war, die viele ehemalige Hamburgerinnen und Hamburger nicht mehr hatten und angesichts ihrer Erlebnisse auch nicht wünschten. Die Mehrheit von ihnen, bis 1941 erreichten ungefähr 1550 Menschen aus Hamburg-Palästina, hatten keinen Kontakt zu den Vereinen. 1995 übernahm dann Abraham Seligmann, der eigentlich zweiter Vorsitzender des Jerusalemer Vereins war, den fusionierten Verein, und der hatte dann drei Tätigkeitsfelder. Auch er organisierte Veranstaltungen, er gab einen zweisprachigen, selbst zusammengestellten Rundbrief heraus und er empfing alle möglichen Gäste aus Hamburg. Das konnten Wissenschaftler sein, Politiker, Schulklassen, Bildungsreisende, auch ein Filmteam vom NDR war mal da. Das heißt, diese Vereine ermöglichten eben nicht nur Begegnungen von Ehemaligen, sondern auch Zusammenkünfte mit zeitgenössischen Hamburgerinnen und Hamburger. Und da hat es ja auch nach den Akteuren gefragt. Es waren tatsächlich vor allem Männer. Einige der wichtigsten Namen habe ich gerade schon genannt. Baruch Ziofir, Abraham Seligmann, Johnny Kern, aber auch Naftali Bagiora Bamberger und C.F. Gotthold. Ich möchte sie nicht im Einzelnen vorstellen, aber ganz kurz einmal auf ihre Biografien hinweisen, die sich alle sehr ähnelten. Sie waren alle im Jahrgang zwischen 1910 und 1922, wuchsen im Grindelviertel, also im damaligen jüdischen Zentrum Hamburgs auf, stammten aus religiösen Familien, besuchten die Talmud-Torah-Schule und die Bornplatz-Synagoge und erlebten die NS-Verfolgung eben als Kinder, Jugendliche oder junge Erwachsene. Einige von ihnen kannten sich vermutlich auch schon aus Hamburg. Es gab innerhalb der Vereine auch verwandtschaftliche Verhältnisse. Sie sympathisierten mit dem Zionismus und flüchteten in den 30er Jahren nach Palästina, das war damals britisches Mandatsgebiet, und begegneten sich dann dort eben wieder. Zum Beispiel lebten Abraham Seligmann und Naftali Bagiora Bamberger über mehrere Jahre im selben Kibbutz. Und noch eine Sache, sie alle waren Historiker, Archivare oder Rabbiner, das heißt hatten irgendwie einen akademischen Hintergrund und ein Interesse an Geschichte. Und das ist für das Buch und für meine Arbeit unglaublich wichtig, denn sie hinterließen eine umfangreiche Ablage. Das heißt also einen Quellenbestand, mit dem Historikerinnen und Historiker arbeiten können. Und ja, dieses Privileg hatte ich nun eben, dass ich mir diese Quellen quasi genauer anschauen konnte. Sie reisten dann immer wieder auch nach Hamburg, verstanden sich aber vor allem als jüdische Israelis und schlossen eine dauerhafte Rückkehr für sich aus. Noch ein letzter Satz dazu. Die Hamburger waren nicht die einzigen, die sich zu ehemaligen Vereinen in Israel zusammengeschlossen haben. Es gab noch mindestens 21 weitere, also 21 weitere deutschsprachige. Manchmal findet sich dafür auch der Begriff Landsmannschaft. Sie gründeten sich überwiegend seit den 60er Jahren, also im Kontext der Aufnahme der diplomatischen Beziehungen. Und über diese anderen ehemaligen Vereine wissen wir leider immer noch sehr, sehr wenig. Demnächst erscheint ein Buch über die Leipziger, übrigens der erste ehemalige Verein, schon 1953 gegründet. Genau, aber ansonsten, wie gesagt, ist das sicherlich auch ein Quellenproblem, weshalb wir darüber so wenig wissen. Es gab neben den deutschsprachigen natürlich auch noch andere ehemaligen Vereine, auch das darf man nicht vergessen, die sich auf ja, diverse Orte in Mittel- und Osteuropa bezogen. Zum Beispiel gab es einen Verein von Menschen, die aus Vilnius gekommen waren oder aus der Bukowina. Ich nenne diese beiden, weil es dazu eben auch Forschung gibt. Genau. Und kennzeichnend für sie ist aber, dass es immer den Bezug zu einer Stadt oder einer Region gab, was sich dann eben auch in dem Namen widerspiegelt, was sich ja letztendlich auch bei den Hamburgern zeigt.
Aber das zeigt ja eigentlich ganz spannend, dass A, so ein Zugang zu also einer Gruppe natürlich auch über die bewahrten Quellen erst möglich wird, was du ja auch gerade schon gesagt hast, und dass auf der anderen Seite ein wirklich sehr lokal spezifischer Bezug ausschlaggebend war für die Akteure, für die Aktionen, die sie gemacht haben und dennoch ja immer so das Verständnis von einer gewissen deutschen Kultur, einer deutschen Sprache vielleicht auch immer so mitschwang für, sei es für die Konstruktion der Gruppe in Israel, wie du es ja gerade schon gezeigt hast, aber natürlich auch in dem Kontext von, heute würde man vielleicht sagen, der Bewahrung eines vielleicht deutschen Erbes in Israel, also dass man schon auch ein gewisses Verständnis von kultureller Trägerschaft mit sich genommen hatte und das auf eine gewisse Weise bewahren wollte in Israel. Du hattest gerade schon gesagt, dass es so verschiedene Aktionen und Akteure gab, die einen vornehmlichen Fokus, was wir aus anderen Kontexten, vielleicht auch aus so landsmannschaftlichen Bereichen kennen. Aber wie würdest du sozusagen die beiden ehemaligen Vereine Jerusalem und Tel Aviv in dieses gesamte deutschsprachige Netzwerk vielleicht auch einordnen? Oder kann man das überhaupt? Überlappen sich vielleicht auch die jeweiligen Akteure und Vereine? Also gibt es wirklich so eine Trennung? Das spiegelt ja auch der Name so ein bisschen wider. Nur die Hamburger sind hier, nur die Leipziger sind da. Oder ist das nicht auch eine kulturelle Gruppe, die sich in Israel formiert hatte, die sich auch in verschiedensten Vereinen, verschiedensten Gruppierungen wiederfand und wie du es ja vorhin schon gesagt hattest, teilweise auch an die gleichen gewendet hat, wenn man von der Vereinsseite sich jetzt sozusagen wieder schaut auf dieses Phänomen, dass man natürlich auch eine gleiche Gruppe angesprochen hat aus diesem Verein. Also kann man das sozusagen verorten oder würdest du sagen, das ist so ein schwieriges Thema?
Ich denke, dass dieser lokale Aspekt nicht überschätzt werden kann. Also die Hamburger waren letztendlich eine völlig andere Gruppe als die Leipziger oder die Berliner oder die Kölner. Das lag ja auch daran, dass eben der Ort, die Stadt, die Region, das zentrale Identifikationsmerkmal war. Das Ganze spielt sich ja ab vor dem Hintergrund einer ja sehr instabilen, sehr belasteten, sehr komplexen Verbindung zwischen Deutschland und Israel nach dem Zweiten Weltkrieg und nach dem Holocaust. Mhm. Und das Lokale wurde meistens als weniger belastet wahrgenommen als dieses große Abstraktum Deutschland. Das ist letztendlich natürlich auch dieser Identitätskonflikt, in dem sich, und das gilt wahrscheinlich nicht nur für die Hamburger, sondern auch für alle anderen deutschsprachigen Ehemaligen, in dem sie sich befanden, nämlich dass sie auf der einen Seite natürlich Verfolgte waren, auf der anderen Seite aber sich irgendwie dieser Sprache, der eigenen Herkunft, den eigenen Erinnerungen verbunden fühlten. Ich glaube schon, dass sie sich kannten, aber sozusagen durch diesen engen Bezug zu dem konkreten Ort, wo man herkam, was letztendlich natürlich auch die Lebenswelt war, wo man zur Schule gegangen war, wo man eingekauft hat, wo man gewohnt hat, wo die Familie war, das unterschied sich dann eben doch sozusagen zwischen den Vereinen.
Und es war natürlich auch eine ganz persönliche Entscheidung der jeweiligen Akteure und Mitglieder, daran auch teilzunehmen, an dieser kulturellen Gemeinschaft und diesem ehemaligen Verein als Bewahrungsverein, hattest du es am Anfang, glaube ich, genannt. Also sozusagen, dass es auch jeder selbst entschied, ob er sozusagen sich der belasteten Geschichte, wie du es gerade auch genannt hattest, wieder zuwandt und nicht nur der eigenen Identität sich wieder zuwandte, sondern vor allen Dingen auch der eigenen oder der ehemaligen Heimat, der ehemaligen Heimatstadt, also dieser lokale Bezugsort, wie du es gerade geschildert hattest, war da vielleicht für den einen oder anderen auch so eine Art Hilfe, dass man sich dessen wieder annähern konnte. Und das finde ich eigentlich ganz spannend. Und es zeigt auch auf, dass es ja nicht nur diese Wirkungsmöglichkeit in die israelische Gesellschaft und in die deutschsprachige jüdisch-israelische Gruppe in Israel gab, sondern natürlich auch, und das hattest du am Anfang schon erwähnt, dass die Beziehungen oder das Hinwenden, sage ich es mal, an genau diesen lokalen Ort ja auch ein ganz großer Moment eigentlich war für die verschiedensten Personen, die sich darin engagierten. Und vielleicht kannst du uns ein paar Beispiele nennen, wie diese Wiederannäherung an diesen lokalen Ort jetzt im Hamburger Fall, wie sich das herauskristallisiert hat, was sozusagen war denn vielleicht so ein Moment oder ein Programm, was man irgendwie aufgelegt hat, um da wieder eine Annäherung auf die eine oder andere Weise überhaupt ermöglichen zu können?
Mache ich gleich. Ich habe noch eine kurze Ergänzung für den Punkt vorher, weil mir nämlich noch ein Punkt wichtig ist und das ist der Faktor Zeit. Man muss sich vergegenwärtigen, diese Person kam allein und mittellos in einer ihnen vollkommen fremden Welt und einer vollkommen anderen Welt an. Und das ist eben auch wichtig, nochmal zu betonen, dass diese ehemaligen Vereine keine Hilfsvereine waren. Die gab es nämlich schon sehr viel früher. Die wirklich dann ja, versucht haben, für die etwa 60.000 Geflüchteten aus NS-Deutschland in den 30er Jahren eine erste Anlaufstelle zu sein, die Interessen zu vertreten, Hilfsangebote aller Art, also Wohnraum, Arbeit, Bildung zur Verfügung zu stellen. Und all das haben eben die ehemaligen Vereine nicht gemacht, sondern sie kamen sehr viel später auf und dienten eben dieser Auseinandersetzung mit den eigenen Erinnerungen. Und auch da kommt wieder der Faktor Zeit ins Spiel. Also meine ehemaligen Hamburger waren zu dem Zeitpunkt im Ruhestand. Sie hatten ein hohes Alter, das heißt also Kindheit und Jugend gewannen irgendwie wieder an Bedeutung. Und der gesellschaftliche Kontext in Israel wandelte sich zu diesem Zeitpunkt. Es war etwas offener gegenüber allem, was irgendwie mit Deutschland zu tun hatte, als es das vorher war. Das heißt also, die ehemaligen Vereine in dieser Form wären wahrscheinlich in den 50er Jahren gar nicht möglich gewesen. Und gleichzeitig füllten sie in den 80er Jahren eine Lücke, die es vorher und auch hinterher nicht gab. Aber weil du noch nach dem deutschen Erbe gefragt hattest, ich glaube, diese Vereine waren für die ehemaligen Hamburger sehr, sehr wichtig, für sie persönlich. Ich bin mir nicht sicher, ob sie wirklich Teil eines deutschen Erbes in Israel sind, weil sie heute natürlich weitgehend vergessen sind. Es ist nicht ganz klar, inwieweit sie zeitgenössisch wahrgenommen wurden. Ich denke, dass das, wenn nur sehr punktuell der Fall war und eben auch in einer sehr kleinen, ja, nennen wir es Teilöffentlichkeit. Genau, und sehr viel einflussreicher waren sie eben in Hamburg. Und das zeigt sich zum Beispiel am Rundbrief, der abgesehen von den Mitgliedern natürlich in Israel vor Ort in Hamburg sehr viel mehr Leser und Leserinnen hatte als in Israel.
Also insofern, das ist ja eigentlich ganz spannend, dass die Stoßrichtung und auch das Wiederanknüpfungswollen nicht nur von der eben also deutsch-israelischen Seite kommt, sondern eben auch von einer deutsch-nicht-jüdischen Seite gekommen ist, vor allen Dingen in den 80er, 90er, dann auch 2000er Jahren, dass man sich sozusagen als Institution, als IGDJ, aber auch als viele andere Institutionen, die es hier in der Stadt gab, sich diesem, du hattest es an Erbe in Anführungsstrichen oder Vertretern eines deutschsprachigen Erbes, ja schon auch irgendwie verantwortlich gegenüber fühlte und auch eine Verbindung zu ihnen aufbauen wollte. Und da komme ich sozusagen vielleicht wieder zurück zu der Frage, wie wurden denn solche Brücken überhaupt gebaut? Was sozusagen konnte der Verein vielleicht auch anbieten oder woran konnte er teilnehmen, dass er überhaupt wahrgenommen wurde an einer Stadt, die vielleicht in dem Zeitpunkt sich ja auch eine Erinnerungspolitik hinwendet, aber natürlich braucht es dafür bestimmte Brücken und vielleicht könntest du uns so ein paar Beispiele dieses Brückenbauens kurz nochmal erläutern.
Gerne, dazu zuerst gesagt, es hat gedauert. Dieses Knüpfen von Kontakte, auch die Pflege der Kontakte vollzog sich über viele, viele Jahre, das sei dem vorangestellt. Wie ich ja schon gesagt hatte, wirkten die Vereine vor allem nach Deutschland, beziehungsweise genauer gesagt nach Hamburg, und sie schafften es eben im Laufe der Jahre, eine Vielzahl von Kontakten zu knüpfen zu jüdischen und zu nichtjüdischen Hamburgerinnen und Hamburgern aus Politik, Wissenschaft, Verwaltung, zur jüdischen Gemeinde oder auch zu anderen zivilgesellschaftlich Engagierten. Das war natürlich nicht konfliktfrei. Im Gegenteil, es gab sehr viel Streit und sehr viele Punkte, über die man nicht einig war. Mit einigen der Hamburger Bekannten konnte ich dann auch für das Buch nochmal sprechen, Interviews führen, was eben auch nochmal eine schöne Ergänzung war und meinen Blick auf die Vereine, denke ich, auch nochmal sehr geschärft hat. Genau, aber du hattest nach dem Ausgang quasi der Kontakte gefragt und das war tatsächlich das, was später dann das Besuchsprogramm wurde. Mhm. Also diesen Aufruf vom damaligen jüdischen ersten Bürgermeister Herbert Weichmann hat eben auch zum Beispiel Abraham Seligman Baruch Zvi Ophir und Johnny Kern erreicht in Israel, die sich daraufhin meldet. Und später dann auch in Hamburg zu Gast waren während der Besuchswoche. Und ausgehend von diesen Kontakten intensivierte sich dann eben mit der Zeit die Verbindung nach Hamburg. Andere Kontakte kamen hinzu. Und in den erinnerungspolitischen Debatten, die dann Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre verstärkt aufkamen, nahmen dann diese Hamburgerinnen und Hamburger, die eben selbst eine NS-Verfolgungsgeschichte hatten, einen besonderen Platz ein. Die Hamburger ehemaligen Vereine waren in der Stadt gut vernetzt und erstaunlich engagiert. Wie ich schon sagte, sie meldeten sich eben in diesen ganzen Debatten der 80er und 90er Jahre zu Wort und wurden auch meistens gehört. In welche genau, versuche ich jetzt in aller Kürze darzustellen. Sie unterstützen zum Beispiel die Schaffung des Mahnmals auf dem Bornplatz, das sicherlich viele von Ihnen kennen. Bei der Einweihung 1988 hielt Ophir dann auch eine Rede zum Beispiel. Sie forderten vehement Restaurierungsarbeiten auf dem weitgehend erhaltenen jüdischen Friedhof in der Königsstraße, die schließlich 1990 begannen. Auch in der Diskussion über das Gelände des ehemaligen jüdischen Friedhofs Ottensen beteiligten sie sich. Da waren sie nicht erfolgreich. Sie sprachen sich nämlich gegen die Baupläne für das Einkaufszentrum Mercado Colorado aus und forderten die Umbettung der dort noch vorhandenen Gebeine, was ja dann nicht gemacht wurde. Auch die Arbeit des Instituts, des IGDJ, unterstützten sie auf vielfältige Weise. Vor allem Ophir und Gotthold förderten Forschungsprojekte, recherchierten, stellten Kontakte her, übersetzten, beurteilten, fertigten Gutachten an. Und für sie überlagerten sich da natürlich die Perspektiven. Auf der einen Seite fühlten sie sich eben als jüdische Hamburger der Geschichte, der jüdischen Geschichte der Stadt persönlich und familiär eng verbunden. Auf der anderen Seite strebten sie natürlich als Historiker und Archivare eine wissenschaftliche Bearbeitung an, für die sie dann am IGDJ eben eine Anlaufstelle fanden. Und ja, das Institut und seine Mitarbeitenden wurden dann letztendlich diejenigen, die halt einen Teil ihrer eigenen Geschichte erforschten. Und daran versuchten sie eben, ja, sich zu beteiligen. Ihre Herzensangelegenheit war aber eine groß angelegte Ausstellung zur jüdischen Geschichte der Stadt, in deren Vorbereitung sie sich aktiv einbrachten und zum Beispiel Objekte zur Verfügung stellten. Die große Sonderausstellung 400 Jahre Juden in Hamburg wurde dann 91-92 gezeigt, dann ab 97 die Abteilung Juden in Hamburg im Museum für Hamburgische Geschichte, die Sie möglicherweise auch noch kennen. Damit eröffneten die Vereine einen Raum für die Wiederannäherung zwischen Israel und der Bundesrepublik nach der Shoah auf translokaler Ebene, in dem sie selbst agierten. In dem Moment, wo sie nicht mehr da waren, schlossen sich diese Räume letztendlich wieder.
Und es zeigt natürlich auch, dass sie auf ganz verschiedenen Ebenen diese Räume eröffneten. Das macht es eigentlich sehr, sehr spannend, dass sie da so aktiv waren, um auch die eigenen Perspektiven hier sichtbar zu machen, was, glaube ich, in diesem Kontext der generellen Erinnerungskultur, du hattest ja eine Mahnmale schon genannt, eigentlich ganz, ganz ergänzend wirkte.
Absolut, und damit einhergeht natürlich auch ein gewisses Misstrauen gegenüber der Stadt. Also ich glaube, man wollte es ihr einfach nicht überlassen, das quasi alleine zu gestalten.
Aber es ist natürlich auch ganz spannend zu sehen, dass vor allen Dingen, du sprachst gerade die Ausstellung an, die ja letztendlich bis in die heutige Gegenwart eine Rolle spielt, weil natürlich die Frage um ein jüdisches Museum hier in Hamburg, die Frage, wie wird jüdisches Leben dieser Stadt dargestellt und wie kann man das museal präsentieren, natürlich auch bis heute sehr aktive Fragen sind, die auch lebendig diskutiert werden in dieser Stadt. Und da ist es natürlich sehr spannend, zurückzugucken in die Diskussionen, die sich auch zu der Zeit deines Forschungsprojektes sich schon zugetragen haben und hier eben auch zu schauen, wer sind die Protagonisten und welche Argumente werden da gebracht. Und manche Parallelen sind da ja wirklich auch aufgetaucht, die man im Buch nachlesen kann und was wirklich ganz spannend ist, um auch ein Verständnis der Gegenwart zu bekommen, wie sozusagen diese Diskussion heute wieder auftauchen. Du hattest ganz am Anfang schon gesagt, dass es natürlich auf der einen Seite gleich zwei Vereine gab, die eine spezifische Gruppe repräsentierten und natürlich auch suggerierten, dass hier eine sehr aktive, sehr zugewandte Gruppe, zum Teil auch sehr bestimmte Gruppe aktiv war. Wie sozusagen aktiv und wie repräsentativ waren denn diese Gruppen und wie lange konnten sie das denn überhaupt aufrecht erhalten, sowohl in Israel als auch natürlich diese Einflussmöglichkeiten, die du ja über die verschiedensten Brücken und schon aufgezeigt hast, die sie hatten hier in der Hansestadt Hamburg?
Repräsentativ waren sie sicherlich nicht. Wie gesagt, es war eine sehr kleine Gruppe. Die meisten der ehemaligen Hamburger wollten mit den Vereinen nichts zu tun haben. Wichtig für die Vereine war, dass sie von sehr engagierten und sehr meinungsstarken Persönlichkeiten gestaltet und letztendlich eben auch getragen wurden. Man darf sich diese Vereine auch nicht so institutionalisiert vorstellen, was dieser Begriff erstmal impliziert. Also es war natürlich eine ja, private Initiative, wie gesagt, von diesen Personen, die ein Anliegen hatten. Daraus resultierten natürlich auch diese ganzen organisatorischen Probleme, die es während der gesamten Dauer des Bestehens gab. Die Vereine existierten aber nur so lange, wie eben die Personen da waren, die sie trugen. Das sieht man ganz deutlich nach der Öffnung der Dauerausstellung und dann vor allem nach der Jahrtausendwende. Da war der Rundbrief dann das einzige Tätigkeitsfeld. Der wurde eben immer noch verschickt, aber es gab zum Beispiel keine Treffen mehr. Eine letzte Reise nach Hamburg fand dann 2005 statt, als der damalige Vorsitzende Meir Löwenberg, auch gleichzeitig der letzte Vorsitzende, nochmal in Hamburg war, zum 200-jährigen Jubiläum der Gründung der Talmud-Torah-Schule. Auch der Rundbrief wurde dann eingestellt im Jahr darauf. Und ja, der Verein hörte dann Anfang 2007 auf zu existieren. Wann genau das war, konnte mir Meir Löwenberg nicht mehr sagen. Er hat mir per Mail noch einen ganz spannenden Punkt geschrieben und deswegen möchte ich ihn hier gerne noch einmal zitieren. Er schrieb: Dies, also die Vereine, waren zweifellos der Fall einer Organisation, die einst einen echten Bedarf erfüllten, aber ihren Zweck überlebt haben, und damit hat er es ganz gut getroffen.
Sie merken schon, wir gehen dem Ende zu. Und eines der großen Fragen, die wir sozusagen immer unseren Teilnehmerinnen und Gästen hier bei Jüdische Geschichte Kompakt fragen und stellen, ist natürlich, ob es einen besonderen Ort gibt, digital oder real, den du, Jana, unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht ans Herz legen würdest, um das ganze Thema der Wiederbegegnung der ehemaligen Vereine in Israel, aber auch eben hier in Hamburg, noch einmal Revue passieren zu lassen. Hättest du denn da was im Gepäck mitgebracht und als kleinen Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer verpackt?
Das ist eine schwierige Frage. Vor einigen Jahren hätte ich wahrscheinlich die jüdische Abteilung im Museum für Hamburgische Geschichte gesagt. Die gibt es aber nun nicht mehr, weil das Haus ja umfassend renoviert und saniert wird. Das heißt, einen konkreten Ort kann ich nicht benennen, aber ich würde unsere Hörerinnen und Hörer gerne einladen, sich gewissermaßen auf Spurensuche durch die Stadt zu begeben, wo man die ehemaligen Hamburger, wenn man genauer hinguckt, immer mal wieder findet. Anfangen könnte man zum Beispiel im Grindelviertel. Man kann das Mahnmal auf dem Bornplatz besuchen. Direkt nebenan ist die heutige Josef-Karlebach-Schule, die einmal die Talmud-Torah-Schule war. Einige Straßen weiter ist die ehemalige Synagoge Alte und Neue Klaus, wo der Vater von Naftali Bagiora Bamberger Rabbiner war. Es gibt aber im Viertel auch Stolpersteine für die ermordeten Angehörigen der ehemaligen Hamburger. Außerdem könnte man dem Mercado in Ottensen einen Besuch abstatten und der Gedenktafel dort, die an den ehemaligen jüdischen Friedhof erinnert. Zelf Gotthold war bei der Einweihung dabei, hat dort eine Rede gehalten. Man könnte aber natürlich auch zum jüdischen Friedhof Königstraße gehen, für den sich die ehemaligen Hamburger sehr engagiert haben, oder auch in die Bibliothek des IGDJ kommen, wo man den Rundbrief lesen kann. Oder auch einen Blick in das ein oder andere Buch, an dem die ehemaligen Hamburger mitgearbeitet haben, werfen kann.
Und Sie zeigen natürlich, wie verwoben deutsch-jüdische, deutsch-israelische Geschichte sind und wie ineinandergreifend Wissenschaft, Erinnerungskultur und sozusagen die Auseinandersetzung mit der Stadtgeschichte eigentlich sind und bis heute dies auch repräsentieren. Insofern lassen Sie sich doch an die Hand nehmen von den ehemaligen Hamburgerinnen und Hamburgern, wie es Jana Mattis Ihnen gerade schon empfohlen hat, und entdecken Sie den Grindel neu, wenn Sie einmal in Hamburg sind. Ich sage herzlichen Dank, Jana. Schön, dass du hier warst und uns das Buch vorgestellt hast, das ich Ihnen nur empfehlen kann. Die Details finden Sie natürlich in den Shownotes. Damit können Sie dann auch Ihre hoffentlich Bestellung aufgeben. Herzlichen Dank, Jana, dass du da warst.
Vielen lieben Dank, Björn, und vielen lieben Dank an alle, die zugehört haben.
Genau, diesem Dank schließe ich mich natürlich an, und wir freuen uns, wenn Sie auch am nächsten ersten Freitag wieder einschalten, wenn Jüdische Geschichte kompakt online geht. Bis dahin bleiben Sie gesund und interessiert. Wir hören uns.